Ich will mit euch natürlich wieder in die Bibel hineingucken. Und wir sind nach wie vor in der Apostelgeschichte verwurzelt und insbesondere noch im 9. Kapitel. Ich weiß nicht, ob das hier oben noch kommt. Kommt, ja? Da, ach, herzlich willkommen haben wir da. Und wir brauchen für diese Zeit mehr denn je Wegweisung. Wie sollen wir uns als Christenmenschen in dieser Zeit benehmen? Und dann habe ich so einen Wegweiser, der so ein Stück wahrscheinlich in meinem Leben eine Rolle spielt. Wohin geht's jetzt? This way, that way oder another way? I don't know. Ich weiß es nicht. Ich gucke hin und stehe ratlos da. Welcher Weg ist das Richtige? Und da hilft uns die Apostelgeschichte 9 extrem. Und zwar hilft sie uns, was es heißt, als Jünger Jesu unterwegs zu sein. Ich habe das nochmal überschrieben, Leben in der Berufung Gottes Teil 2. Vor 14 Tagen habe ich darüber gesprochen, über Leben in der Berufung Teil 1. Und dann hatte ich insbesondere, weil damit fängt ja das Kapitel an, den Hananias herausgenommen. Hananias war ein Jünger. Es gibt kaum Bibelstellen, die einen so herausrufen und sagen, Hananias wäre ein Jünger. Und wenn es demnächst heißen würde, Paul war ein Jünger, ey, das wäre eine Apostel mögen A und A sein, Propheten A und A sein, aber ich möchte ein Jünger sein, der Jesus Freude macht durch sein Leben. Das andere sind ja mehr oder weniger Amtszuweisungen, aber Jünger sein ist ein Lebensstil. Ist ein Lebensstil, das kannst du nicht einfach nur im Vorbeigehen werden. Jünger sein ist die größte der größte Ritterschlag, den du kriegen kannst. Ihr merkt, mir ist kalt, ich bin noch nicht richtig warm gelaufen. Also Hananias war ein Jünger und es zeichnet ihn aus. Jünger hören die Stimme Gottes. Die stehen ratlos vor so einem Wegweiser und sagen, was soll es sein? Und dann hören sie, geh this way. Er spricht mit Gott über seinen Auftrag, weil er den so komisch findet und so schwierig und so. Er sagt, das kann ich gar nicht verstehen. Wieso gehst du diesen Weg? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum das so? Die Fragen darf man ja stellen. Richtig spannend. Aber dann schließlich sagt er, also ich gehe diesen Weg, den du mir vorgeschlagen hast. Und hier werde ich dann manchmal mit meiner Jüngerschaft ein bisschen komisch. Ich sage, Herr Jesus, also schick mal einen anderen. Ich bin da mehr wie Mose unterwegs, sagt, ich kann das nicht richtig, mach du mal. Insbesondere, wenn es unangenehme Dinge sind. Wenn er zum Beispiel zu mir sagt, Paul, geh du mal hin und entschuldige dich. Ich fange mit Gott an zu diskutieren und sage, der andere hat aber angefangen. Dann sagt er, du gehst hin und entschuldigst dich. Da sage ich, aber wenn der gar keine Entschuldigung will, kennt ihr diese ganzen Argumentationen? Wenn Gott anfängt zu reden in kleinen Dingen, geh mal hin und bitte um Vergebung. Nö, der hat angefangen, Gott, das weißt du doch selbst. Rede du mal zu ihm, der muss kommen. Nein, du gehst erst hin. Kennt ihr diese Diskussion zu einem ganz Kleinen? Und wie gesagt, die letzte Diskussion, die ich dann immer führe, Gott, wenn er aber gar nicht will, was mache ich denn dann? So eine bescheuerte Ausrede kann ich manchmal den Heiligen Geist hören sagen. Was Dümmeres könnte dir jetzt gar nicht einfallen. Geh hin, habe ich gesagt. Ei, ei, Sir, ich gehe. Das war Hananias. Und das Starke ist, wenn du ein Wunder Gottes erleben willst, dann musst du mit ihm unterwegs sein. Das ist doch das Gute, oder? Hananias erlebt dieses Wunder, wie er dem Saulus die Hände auflegt, dass der Heilige Geist kommt. Das möchte ich auch gerne erleben. Ich möchte gerne heute trotz Corona mal durch die Reihen gehen und sagen, wer braucht Heiligen Geist? Und dann melden sich einige zögerlich und dann will ich sagen, du, zack, 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 zack. Überall würde das auf einmal passieren. Das wäre ein Ding. Hananias war ein Junge, das war der erste Teil. Aber dann gibt es im Kapitel 9 auch den frisch bekehrten Paulus. Saulus, diesen Pharisäer. Und jetzt muss ich die Schriftstelle lesen, weil die will ich noch ein bisschen weiter auslegen. Bis jetzt war es ja nur so ein Warmlaufen. Ich lese mit uns Apostelgeschichte 9 ab Vers 22. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus ist. Und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten. Der Plan aber wurde Saulus bekannt. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einen Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. War ja auch nicht Hananias. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er ihn in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte in dem Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Hier gucken wir ganz kurz mal in das frisch bekehrte Leben eines Pharisäers. Einer, der für die Gerechtigkeit eingestanden war, so ein richtiger Hardcore-Mensch, so ein richtig Hardcore-Frommer. Und da steht für ihn so das ganz Banale: als erstes, er gewann an Kraft. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, jeder von uns möchte die Kraft von oben haben. Ich gehe natürlich als jemand vorbei, als Hananias, ich segne für euch und ihr alle werdet heute mit dem Heiligen Geist erfüllt, sodass ihr stramm wie eine Eins steht. An Paulus kann ich lernen, dass du damit noch nicht deinen Charakter geschult hast. Manche Leute werden mit dem Heiligen Geist getauft und dann meinst du, damit ist der Charakter auch automatisch alles in Ordnung. Also ich habe so ganz bestimmte Lebensmacken, die dürft ihr bei meiner Frau nicht abfragen. Und ich stelle mir manchmal so vor, es gibt eine heilige Stunde hier in der Begegnungskirche, wir machen einen Altarruf, ich bekomme eine volle Salbung der Kraft mit und dann denke ich, jetzt im Moment bin ich ein ganz anständiger Mensch. Und dann stelle ich am Montagmorgen fest, ich kann zwar in Zungen reden, aber ich habe trotzdem noch Macke. Das lerne ich hier bei dem Apostel. Der lebte noch in seiner ganzen anderen alten Lebensphilosophie. Der sagt, ich muss die Leute zurechtstutzen, damit die glauben. Ich kann mich daran erinnern, wie ich nach Berlin kam, in die Jesus-People-Bewegung. Ich erlebte diese Kraft und dann weiß ich, dann habe ich mit Kommunisten der damaligen Zeit diskutiert. Das war ja die Zeit der Studentensachen hier in Berlin und du bist Student. Und dann habe ich da gesessen und habe mit ihnen diskutiert, um sie richtig über den Tisch zu ziehen. Ich habe gesagt, Ho Chi Minh kannst du knicken. Was meinst du, wie viele Leute in China gestorben sind, wie die Hochöfen aufs Land gebracht worden sind? Also du brauchst Jesus unbedingt. Und ich bin nachher als Sieger rausgegangen. Ich habe ihnen gesagt, jetzt wisst ihr, wo der Hammer hängt. Aber bekehrt hat sich keiner. Weil mein Charakter nicht da war. Mir fehlte die Liebe zu den Leuten. Ich wollte die nur bekehren. Und das Gleiche sehen wir hier bei dem Apostel Paulus. Jünger Jesu sind manchmal noch komisch. Die sind voll der Kraft. Aber der Charakter, der musste noch gereift werden. Die Taufe im Heiligen Geist entledigt dich nicht vor dem Leben in der Heiligung. Also wenn du jetzt meinst, du willst ein Jünger sein, wunderbar, dann trittst du in die Heiligung ein. Und dann lesen wir dann weiter, dass Gott mit ihm anscheinend unendlich viel Geduld hat. Am Ende dieser Geschichte, die ich gelesen habe, wird er nach Tarsus geführt. Es ist sehr schwierig rauszukriegen, wie lange er in Tarsus wieder in seine Heimat geschickt wurde. Manche nehmen 3 Jahre an, manche nehmen 10 Jahre. Da konnte sich Gott das erlauben, diesen Weltapostel ich bleibe mal bei 10 Jahren, weil die Zahl hört sich gut an, 10 Jahre lang ihn in die Walachei zu schicken. Also ich wäre doch, also ich verstehe ja Gott manchmal nicht. Ja? Ich hätte gesagt, dieser Mann ist so begabt, der kann so die Griechen und die Juden zusammenstauchen, dass sie wissen, dass der Messias gekommen ist. Den schicke ich los, damit sich ganz viele bekehren. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. 10 Jahre schickt er den einfach in ein Land hinein, wo er sagt, okay, da passiert ja nichts. Doch, ich glaube, dass da was passierte. Da wurde nach meiner Theorie, die ist nirgendwo festgelegt, da wurde seine ganze Vision eigentlich von Gott in ihn hineingelegt, dass er nachher schreiben konnte, ich könnte Menschen und Engelszungen haben und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nicht. In dieser Zeit wurde sein Charakter geformt. Es steht ja geschrieben, wie er die Berufung bekommt. Gib mal Acht, sagt der Heilige Geist, ich werde ihm zeigen, wie viele um meines Namens willen leiden muss. Viele meinen ja, das ist dann, damit er gesteinigt wird und was er alles mit. Ich glaube, nein, er musste gezeigt kriegen, wie sein Charakter vor Gott zerbrechen muss, damit Gottes Größe durch ihn durchfließt, weil es steht geschrieben, er ist in den Schwachen mächtig. Ich möchte gerne mit der Kraft erfüllt sein und ich möchte predigen, dass sich heute alle hier auf den Knien wiederfinden, dass wir aufs Abendmahl vielleicht verzichten können, weil die Gegenwart Gottes so dicht ist. Wir bräuchten kein Gedächtnismahl, sondern er wäre einfach nur hier. Aber dann stelle ich fest, der Herr sagt, Paul, eigentlich brauche ich dich ja gar nicht. Dein Charakter. Ich möchte einen Jünger aus dir machen und nicht einer, der tolle Sachen fabriziert, der eine Menge Kraftwirkung hat, aber dessen Charakter hinterherhängt. Wenn du in die beginnende Pfingstbewegung in Deutschland hineinschaust und Geschichte studierst, dann wirst du feststellen, am Anfang waren extrem viele Irritationen da, weil die Kraft war da, aber der Charakter hängte hinterher. Und selbst der große Prediger Jonathan Paul, ja, das kann ich mir leicht merken, weil er meinen Namen mit hat, ja, der war Theologe in der evangelischen Kirche, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und hat dann die Pfingstbewegung über lange Zeit bestimmt. Der hat über Jahre behauptet, jetzt wo er mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, sündigt er nicht mehr. Bis Gott ihn zu dem Punkt gebracht hat, dass er sieht, das stimmt gar nicht. Aus lauter Gnade stehe ich hier, haben wir vorhin gesungen. Das kann ich lesen aus der Apostelgeschichte 9 bei diesem Gigant. Und Gott hat Zeit und Geduld. Kleine Klammer auf, wenn er dir eine Berufung gegeben hat, dann kommt es ihm nicht auf die Zeit drauf an. Ich verbinde das immer auch mit meinem eigenen Zeugnis. Ich habe ja mal erzählt, wie ich angefangen habe in der Nachfolge, wie ich in der Jungscher Freizeit war, wie sich ganz viele Leute, Jungs, bekehrt haben. Und dann kamen die ganzen Cracks des Jungscher Lagers mit 200, 250 Jungs auf mich zu und sagen, Paul, du hast eine Berufung, du musst in den vollzeitigen Dienst. Und dann habe ich geguckt, ich kann weder Griechisch, noch kann ich Hebräisch, noch kann ich richtig Deutsch. Also das gibt bei mir nie was mit der Bibelschule, mich nimmt keiner. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, wie gesagt, wenn du willst, dann bin ich bereit, jeden Weg zu gehen, aber solange ich das nicht weiß, mache ich das, was mir Spaß macht. Und dann habe ich Eisenhüttenkunde studiert. Ich weiß jetzt, wie man Stahl und Eisen verarbeitet. Ich weiß, wie man im Stahlwerk schwitzen kann. Das ist ganz andere Temperatur wie hier, das kann ich euch sagen. Ja. Ich weiß, wie das ist, wenn man unter Tage durch die Kohle robbt. Das habe ich alles gelernt, bis Gott gesagt hat, so, jetzt ist Zeit. Aber das war eine ganze Zeit, die dazwischen lag. Gott hat kein Problem mit der Zeit. Er ist ewig. Und wenn du 99 Jahre alt wirst, und er sagt, ein Jahr unter der Gnade, das ist mehr wert, als wenn du 80 Jahre rumgefuscht hast. Und ich habe oft gesagt, ich möchte gerne jedes Jahr eigentlich, Herr, dass du mir Gnade gibst. Das lerne ich hier aus dieser Geschichte. Gott hat Zeit und Geduld. Ihm kommt es nicht darauf an, was du leistest, sondern was du bist. Er möchte, dass du ein Jünger bist.
Befreiend, nicht?
Aber ja, wir müssen ja noch ein bisschen weiter gucken. Auch Apostelgeschichte 9. Jetzt gucken wir uns die Jünger und Apostel in Jerusalem an. Da steht geschrieben, die hatten Angst vor so einem Hämpfling Saulus, dass der zurückkommt. Wer von uns als frommer Mensch hat schon mal Angst? Na, willkommen im Club. Das ist ein Privileg, das wir Jünger haben dürfen. Wir dürfen Angst haben. Und ich sehe, das steht nicht in der Apostelgeschichte 9. Und der Heilige Geist kam und faltete sie alle zusammen und sagte, ihr Ungläubigen, sie schlecht, wie lange muss ich bei euch bleiben? Das hätten die Jünger doch alles wissen müssen, dass der Chef selbst Stürme stillen kann. Und trotzdem haben die Angst vor diesem Saulus. Und die mussten ganz neu lernen, auch als Jünger. In der Welt habt ihr Bedrängnis, ihr habt Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und ich möchte uns Mut machen, dass wenn wir in dieser Zeit manchmal abends im Bett liegen und sagen, ich habe Angst vor Corona, ich habe Angst, was jetzt da noch alles rauskommen soll, ich habe Angst davor, wenn dieses oder jenes passiert, dann bist du nicht unchristlich, sondern dann kannst du hieraus lernen, dass es jemanden gibt, der dich wieder ermutigt. Der kommt und sagt, veränder den Blick. Und damit komme ich eigentlich auf den Mann, den wir vor einiger Zeit schon mal hier hatten, auf diesen Jünger Barnabas. In dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht, brauchen wir Ermutiger wie Barnabas. Sag mal laut, Barnabas. Das war nicht laut. Nochmal. Den müssen wir herbeirufen, wenn es mir nicht gut geht. Wenn mich Angst beschleicht, wenn ich sage, wie soll es denn sein, dann brauche ich Leute, die Barnabas heißen, das heißt ein Sohn des Trostes. Das war ja jetzt nicht irgendwo so ein Beiname wie Paul Nogosek, nicht? Sondern das war wie früher, wenn die Kunibert hieß dann, und war es eine Schmiederei, dann hieß es Kunibert der Schmied. Helga, die Köchin. Aber was, wenn über die Gemeinde Jesu Christi ausgerufen würde, Barnabas, dass sie Menschen des Trostes sind, Menschen der Ermutigung, wenn überall Angst ist, wenn überall Verzagtheit ist, dass dann Christen auftreten, die die Berufung haben, Barnabas zu sein. Die hingehen können, die können erklären und sagen, aber unser Herr lebt, unser Herr kommt. Wir sollten Ermutiger sein, aber vielleicht brauchst du auch heute einen Barnabas, der zu dir kommt und dich ermutigt, der dich tröstet. Wir hatten ihn ja schon mal in der Apostelgeschichte 4, da tauchte er schon mal auf. Er war Josef, den die Apostel damals schon ein Sohn des Trostes nannten, Barnabas. Der hatte seinen Acker verkauft und gab alles auf, damit er Menschen trösten konnte. Und Trost ist in dieser Zeit absolut wichtig, weil trösten, das heißt, wenn du innerlich verwundet gewesen bist, wenn du trostlos lebst, wenn du in Angst lebst, dann brauchst du jemanden, der dich ermutigen kann mit der Kraft Gottes. Aber Tröster zu sein, kostet was. Tröster zu sein, kostet was. Bezogen auf den Saulus, gehen wir mal erst noch mal von der Schrift aus. Saulus verkündigt das Evangelium in Damaskus und erlebt Ablehnung. Bis dahin, dass sie ihn killen wollen. Kleine Klammer auf, wo Aufbruch ist, ist auch Aufruhr. Wir leben deswegen als Christen in Deutschland so friedlich, weil so wenig passiert. Glaube ich. Er muss abhauen. Dann geht er nach Jerusalem. Ich denke, er wollte auch zu den Jüngern gehen und sagen, entschuldigt, dass ich euch verfolgt habe, bitte vergebt mir. Was machen die? Die ziehen sich zurück und sagen, boah. Ablehnung seiner Berufung. Und da kannst du durch die Kirchengeschichte gehen. Ein berühmtes Beispiel, was sich zu lesen lohnt, ist die Geschichte von Hudson Taylor. Wie er losgehen wollte in die Mission und man hat ihn abgelehnt. Man hat ihn in jeder Missionsgesellschaft im Prinzip abgelehnt, aber er ist dran geblieben, bis Gott ihm vielleicht als größten Missionar der vergangenen Jahrhunderte gemacht hat. Heute lebt China noch von seinen Spuren. Der Mann war vielleicht so weit Saulus, dass er seine Berufung aufgeben wollte. Und jetzt kommt dieser Barnabas. Vielleicht sitzt du heute auch hier und hast deine Berufung schon begraben, weil du müde geworden bist, weil Dinge nicht laufen, weil dich Menschen ermutigt haben oder das Leben so komisch gelaufen ist, dass du sagst, also mit mir kann man nichts mehr anfangen. Da kommt ein Barnabas, der die Geschichte vom barmherzigen Samariter verinnerlicht hat. Da kam ja ein Pharisäer in der Geschichte, die bei Jesus erzählt wird, zu Jesus selbst und sagt, was muss ich getan haben? Nicht, was muss ich tun, sondern getan haben, damit ich das ewige Leben geschenkt bekomme, nicht erarbeite. Und das endet damit, dass Jesus dieses Bild gibt und sagt, da gibt es einen Mann, der sich noch von der Not berühren ließ, der stehen blieb trotz Gefahr, der verbunden hat und Öl hineingegossen hat in die Wunden, der auf seinem eigenen Tier den Kranken, den Geschädigten, den Misshandelten, den Halbtoten in ein Haus transportiert hat, der für seine Heilung bezahlt hat und auch noch für die Nachsorge bereit war. Ein Bild für Barnabas. Dieser barmherzige Samariter, man würde ihn Barnabas nennen. Und das ist das, was Jesus sagt. Das wird gebraucht in der Gemeinde Jesu Christi. Wir brauchen diese Barnabasse. Er nimmt sich diesem Saulus an. Er nimmt ihn in sein Haus. Er zahlt für ihn. Er trägt ihn mit. Er macht sich zum Narren, indem er den mitnimmt zu den Aposteln. Er ist bereit, die Nachsorge zu betreiben, indem er mit ihm auf Missionsreise geht. Er wird als derjenige aufgelistet, der den Apostel Paulus in die Tiefen der Gnade Gottes hineingeführt hat. Wo sind heute die Barnabasse? Barnabas setzt seine ganze Reputation, sein ganzes Zeitmanagement, sein ganzes Geld für die Aufnahme für einen Versager. Was hat das mit mir zu tun? Ich kenne ja manche Gedichte von Heinz Erhardt auswendig. Einsam irre ich durch die Straßen, einsam irre ich durch die Nacht. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Nicht bleibt es mir, als mich zu grämen. Gestern sprang ich in den Fluss, um das Leben mir zu nehmen. Nein, in den Bach, um das Leben mir zu nehmen. Doch der Bach war viel zu flach. Wo bleibt Tod im schwarzen Kleide? Wo bleibt Tod und tötet dich? Oder besser noch uns beide? Oder besser erstmal dich? Ja, also, verstehst du, das ist, wenn jemand richtig tief in eine Depression hineinfällt. Und wir leben in einer Zeit, wo Depressionen und Einsamkeiten und Enttäuschungen massiv kommen. Das ist die Zeit der Berufung für die Christen, dass sie aufstehen und Barnabasse werden. Dass sie wieder teilhaben an der Not des Nächsten. Ich erinnere mich, Martin, an deine Predigt, wo du die Leute hier hast rumeiern lassen um so einen Stock. Ich weiß genau, wie du nachher über die Linie gelaufen bist. Ich habe dich noch genau in Erinnerung. Wenn man sich nur um sich selbst dreht, wird man nie die Berufung als Barnabas erleben. Das fängt damit an, als erstes, bevor du noch irgendwas getan hast, dass du anfängst, die Not der anderen an dein Innerstes heranzulassen. Dass es dir durch Mark und Bein geht, wie beim herzigen Samariter in dieser Geschichte. Da ohne wirst du dein Zeitmanagement nicht umstellen. Deswegen wirst du nicht anfangen, neu über Dinge nachzudenken. Und dann schaust du dich selbst an und sagst, eigentlich bin ich viel zu schwach. Eigentlich habe ich kein Vermögen, aber eigentlich bräuchte ich auch jemanden, der mich ermutigt. Die Zeiten sind komisch. Paul, was redest du hier? Ich brauche eigentlich auch Ermutigung und du willst mich zu einem Barnabas machen. Gute Nacht, Hütte, danke für den Gottesdienst. Ich freue mich, dass nach dem Abendmahl das Ende kommt. Das ist komisch, nicht? Ich habe mich dabei erwischt und habe gedacht, würde ich gerne ein Barnabas sein? Wer ist das für mich? Das sind Leute, deren Familie ist zerbrochen. Die sind beruflich gescheitert. Vielleicht haben sie sogar in Gemeinden Diskriminierung erfahren. Die Politik und die Gesellschaft. Ach, man könnte so viel sagen. Und dann kommt noch der Lockdown dazu. Gute Nacht, Hütte. Barnabas, wo bist du? Barnabas, ich brauche jemanden mal, der mich in den Arm nimmt. Über viele Jahre, wenn ich mit Menschen umgegangen bin, die in Not sind, die enttäuscht worden sind, die fertig waren mit dem Leben. Natürlich, ein Chorus singen, Gott ist so gut, war die eine Sache, das Evangelium zu predigen, die andere, aber das Größte war eigentlich, in den Arm genommen zu werden. Geht bei Corona jetzt gar nicht mehr so richtig. Aber wie viele sehen sich einfach nur mal in den Arm genommen zu werden? Ohne, dass der, der dich in den Arm nimmt, was von dir verlangt. Sondern dich einfach nur in den Arm nimmt, weil du du bist. Und weil du jemanden bist, der getröstet und ermutigt werden muss in dieser Zeit. Wo sind die Leute, die ohne Hintergedanken jemanden in den Arm nehmen können? Ich weiß, für einen Mann ist das natürlich immer schwierig, wenn ein Mädel da ist. Aber manchmal, wenn ich für Menschen gebetet habe, Hände aufgelegt habe, dann habe ich gesagt, jetzt nehme ich dich trotzdem noch mal in den Arm und drück dich. Ohne Hintergedanken. Ohne Gedanken, dass ich mein erotisches Erlebnis mal noch ein bisschen aufpeppen möchte. Sondern einfach nur, weil ich denke, die größte Waffe, die wir neben dem Verkündigen haben, ist, jemanden in den Arm zu nehmen. Und manchmal heißt es einfach auch nur, Zeit zu nehmen. Das größte Dilemma in Corona-Zeiten. Aber jetzt bin ich an dem Punkt und sage, eigentlich möchte ich Barnabas sein, aber zu hoch schaffe ich nicht. Und deswegen möchte ich abschließen mit dem letzten Jüngerschaftsding. Barnabas, das Saul-Beispiel. Barnabas, was hilft das mit mir? Und jetzt gibt es in diesem Kapitel 9 eine andere Sache. Die ist mir ganz wichtig. Ganz am Ende der Geschichte, die ich gelesen habe, steht geschrieben, dass der Beistand des Heiligen Geistes kam und dass sie dann Frieden hatten. Das war nicht nur, dass Paulus der Unruhestifter weg war, sondern ich glaube zutiefst, dass der Tröster gekommen ist. Der Heilige Geist, sein Beiname ist Barnabas. Eigentlich müsste, wenn Heiliger Geist da steht, auch Barnabas sein. Barnabas, komm! Sohn des Trostes, komm in diese Zeit hinein. Was könnte passieren? Und dann gibt es nicht nur Trost, sondern dann gibt es auch noch Frieden dazu. Shalom. Manchmal habe ich Leute in den Arm genommen, die haben geheult wie ein Schloss und sind rausgegangen und hatten das gleiche Problem in ihrer Wohnung wieder. Die gleiche Einsamkeit, das gleiche Hinausgestelltsein, das gleiche Schlimme, das gleiche, was sonst so kam. Sie brauchten eigentlich den Frieden, dass der Heilige Geist mitgeht und Frieden in die Wohnung bringt. Was wäre, wenn das geschehen würde bei uns, dass der Heilige Geist wieder von der Gemeinde so massiv Besitz ergreifen würde, dass wir die hohe Latte des Barnabas nicht schaffen würden, aber dass der Heilige Geist durch uns fließen kann, dass nicht nur eine Kraft des Trostes ausgeht, sondern eine Kraft des Friedens. Dann erträgst du einen Lockdown. dann erträgst du, dass nur Müll im Fernsehen läuft. Dann erträgst du alles Mögliche, was in deinem Leben komisch gelaufen ist oder sich abzeichnet, was vielleicht trostlos auf dich zukommt. Ich sage euch, wenn der Heilige Geist da ist, dann ist eine Stulle mit Zucker bestreut genauso viel wert wie ein doppelten Belag mit Wurst und Käse. Das ist das, wo ich mich nachsehne. Wo ich feststelle, ich schaffe das nicht, das Barnabas-Setting zu erreichen. Aber ich möchte dahin kommen, dass der Heilige Geist so durch mich fließen kann, dass er die Gemeinde so inspirieren kann, dass nicht nur Trost kommt, sondern Shalom. Und die Gemeinde hatte Frieden. Die Gemeinde und du hatte Frieden. Und dabei ist sie gewachsen und haben sich aufgebaut. Und ich glaube nicht nur, weil Saulus als Unruheherd jetzt in Tarsus war. Ich glaube, dass die Gemeinde ein Bild von Barnabas brauchte in einer Zeit, die weitaus turbulenter war wie unsere. Und das ist mein Gebet eigentlich für uns als Gemeinde oder ganz egoistisch für mich. Ich möchte, dass Barnabas in mich hineinkommt. Der Heilige Geist des Trösters. Der Heilige Geist der Ermutiger. Der Heilige Geist der Wegweisung gibt. Und wenn du das auch noch möchtest, dann lass uns wenigstens einmal noch miteinander beten. Wer das haben möchte, sage ich mal von ganzem Herzen, ohne dass ich jetzt einen Gruppendruck aufrichte. Du musst also nicht gucken, ob dein Nachbar auch aufsteht, aber dass wir einfach nochmal aufstehen und Gott unsere leeren Hände hinhalten und sagen, danke für das Vorbild Barnabas, aber wir brauchen dich, Heiliger Geist, du Barnabas. Wir müssen das erleben, wie du uns in den Arm nimmst. Damit, wenn wir es nicht mehr schaffen können, weil die Lebensumstände so sind, wenn wir leer gelaufen sind, wenn wir eigentlich auch Trost brauchten, Ermutigung brauchten, wie sollen wir dann ermutiger sein? Aber du kannst, Heiliger Geist. So bete ich, Herr Jesus, wir sind aufgestanden vor dir. Du hast den Heiligen Geist versprochen, dass er kommt. Wie soll deine Gemeinde in dieser Zeit Tröster und Ermutiger sein, wo wir doch selbst so bedürftig sind? So bete ich, Heiliger Geist, dass du kommst und unsere leeren Hände füllst, unser Innerstes berührst, dass es weitherzig wird in dieser Zeit. Heiliger Geist, dass ich mit dir wie Hananias unterwegs sein kann, um zu ermutigen. Dass ich wie Barnabas leben kann, um aufzubauen und zu versöhnen. Heiliger Geist, dass ich mit dir umgehen kann, komm und stärke mich, stärke uns. Wir brauchen diese Nähe von dir. Wir halten dir unsere leeren Hände hin und sagen, von uns geht's nicht, aber du kannst. Und deswegen möchte ich diesen Segen, Heiliger Geist, auf uns legen, dass heute hier viele Barnabasse geboren werden, wo deine Güte und Freundlichkeit durchfließen kann. Ich bete für die, die enttäuscht sind, die getröstet und auferbaut werden müssen, dass das heute geschieht, weil du kommst. In dem Moment, wo wir das Abendmahl nehmen, dass deine Kraft in uns Schwachen sichtbar wird. Amen.